Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Auch heute darf ich wieder einen absoluten Superstar hier im Podcast begrüßen. Mein heutiger Gast betreibt seit 22 Jahren Hundesport und ist ebenfalls seit fast dieser Zeit als Trainerin tätig. Seit 2008 ist sie in diesem Bereich selbstständig und seit 2015 bietet sie Online-Kurse an. Aktuell hat sie 3 Hunde, einen Working Cocker, einen Sheltie und einen Border Collie. Die meisten werden ihren Namen vermutlich mit ihrem Online-Kurs zum Thema Running Contacts in Verbindung bringen. Mein heutiger Gast hat Teilnehmer für ihren Kurs in vielen verschiedenen Ländern bis hin nach Norwegen, in die USA und Australien. Heute nimmt sie uns mit in ihre Hundewelt und gibt uns einige Einblicke in das, was sie so tut und vor allem denkt. Ganz besonders wichtig findet sie, dass man Hunden die Zeit gibt zu reifen und sich zu entwickeln. Bei manchen Hunden dauert das einfach seine Zeit. Es bringt nichts, sie unter Druck zu setzen. Manchmal, sagt sie, kann man auch mal 5 Grad sein lassen. Außerdem ist es ihr sehr wichtig, dass sich die Menschen wohlfühlen und mit dem Training zufrieden sind. Es hilft ja nichts, wenn ich alles gut finde, der Mensch damit aber nicht zurechtkommt, sagt sie. Es geht bei ihr nicht immer nach Schema F, sondern sehr, sehr viel übers Bauchgefühl. Sie ist extrem positiv und versucht das auch immer auf ihre Teams zu übertragen. Um diese und viele andere Dinge soll es hier heute gehen. Ich freue mich total auf dieses Gespräch und auf meinen Gast und sage an dieser Stelle Hallo und herzlich willkommen im Agility aufs Ohr Podcast, Merit Jehne.
Hallo.
Hi, cool, dass du da bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch und auf das, was wir jetzt alles von dir hier so aufs Ohr bekommen. Lass uns mal starten. Wie, wann und wo bist du zu deinem ersten Hund gekommen? Und dann natürlich auch super interessant zum Hundesport.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin auch schon total gespannt. Wie bin ich zu meinem ersten Hund gekommen? Ich wollte eigentlich schon immer einen Hund haben, seit ich klein war, aber meine Eltern waren davon nicht so überzeugt. Zum Üben habe ich dann erstmal einen Wellensittich bekommen. Der musste dann erstmal 1000 Tricks lernen und hat quasi das erste Training bei mir genossen. Aber einen Hund wollte ich dann natürlich trotzdem noch haben. Ich bin dann hartnäckig geblieben und habe mit 14 dann endlich meinen ersten eigenen Hund bekommen. In der Zeitungsanzeige stand Jack Russell Terrier, 11 Monate alt, horcht aufs Wort. Ja, das hat meine Eltern wohl überzeugt. Naja, und dann kamen wir zu Max. So ein typischer Duracell-Terrier, völlig drüber, waschechter Terrier, der jetzt nicht so gerade der perfekte Anfängerhund war. Hunde konnte er überhaupt nicht leiden und Menschen fand er auch nicht so einfach. Ort bei uns war bekannt als der Kampfterrier und jeder, der uns von früher kennt, der kann mindestens eine Story über diesen Hund erzählen. Also der hat uns auf jeden Fall richtig auf Trab gehalten. Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber unser erster Kontakt zum Hundesport sah so aus, dass wir auf unserer Gassi-Runde so einen abgelegenen Platz gefunden haben, auf dem ein paar Agility-Geräte standen. Der war zu Beginn noch nicht eingezäunt und dann haben wir dort immer ganz heimlich rumgeturnt. Das waren unsere erste Agility-Erfahrung. Ja, später wurde das dann unser erster Hundesportverein. Ja, und ich glaube, das habe ich bisher noch nie erzählt. So kam das mal zustande, dass wir auf einen Hundeplatz gekommen sind.
Perfekt. Also wenn wir die Jugend ein bisschen mehr fördern möchten, lassen wir einfach mal die Zäune weg.
Ja, damals gab es da auch noch nicht so viel, glaube ich. Also das ist, ja, das war irgendwie sehr reizvoll.
Ja, cool. Magst du uns da mal mit hinnehmen? Wie sah das aus? Ihr seid da dran vorbeigelaufen, du fandest es irgendwie interessant und dann hast du einfach mal ausprobiert, oder?
Ja, meistens waren wir irgendwie mit Inlineskates unterwegs, damals so als Jugendliche mit wildem Hund. Und ja, Geräte gesehen, cool gefunden, da haben wir mal ein bisschen rübergeturnt. Ich glaube, so richtig Ahnung hatten wir da auch nicht, aber naja, so ein Parcours halt, ne? Da standen meistens irgendwie nur die Zonen rum und ohne Plan, aber einfach gemacht.
Sehr, sehr cool. Und so ein bisschen hat sich das bis heute durchgezogen, ohne Schema F, mit ganz viel Bauchgefühl.
Genau. Einfach machen, nicht so viel drüber nachdenken.
Sehr cool. Ja, nimm uns ein bisschen mit, was ist von damals bis heute alles passiert?
Ja, also einer unserer ersten Trainer in diesem Hundesportverein war ein Diensthundeführer, so wie das damals halt war. da gab es halt noch nicht so viel Variation. Wir haben damals ganz normal mit Unterordnung und BH-Training angefangen. Dann habe ich längere Zeit im Schutzhundsport verbracht und bin dann zum Turnierhundsport gekommen. Da ich mit meinem Terrier ja in den ersten Jahren nicht so viel machen konnte, weil er echt schwierig war und mit anderen Hunden und Leine ab und so, das war immer ein bisschen unglücklich auf dem Hundeplatz. Da musste ich ganz schön viel dran arbeiten. Da war ich ganz glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte, mit verschiedenen Leihhunden zu trainieren, mit denen ich dann auch Turniere laufen konnte. Da war vom Schäferhund, Hoverwart, Deutsche Dogge, Kernterrier, Elo und Havaneser alles dabei. Aber mein Goldstück war Suse, das war eine altdeutsche belgische Schäfermixhündin, die quasi ihr ganzes Leben lang mein Teilzeithund war. Also sie hat auch immer mal bei mir gewohnt und wir haben viel Zeit miteinander verbracht und nicht nur immer zusammen trainiert. Und daher hatten wir auch so eine ganz besondere Bindung. Ja, wir waren viele Jahre aktiv im Turnierhundsport und sind später zum Obedience gekommen, wo ich sie dann bis Klasse 3 geführt habe. Und ja, war wirklich eine tolle Zeit. Damals war das ja auch alles noch ein bisschen entspannter als heute und total aufregend, so auch als Jugendliche erstmal ganze Wochen unterwegs zu sein. Und ja, mit meinem Terrier habe ich dann die BH gemacht, als er 9 war. So lange haben wir gebraucht, um bis dahin zu kommen. Damals wurde halt viel so über Leinenruck gearbeitet und ich wusste damals schon, dass das nicht mein Weg war. Also man hat es natürlich auch mitgemacht, aber ich habe immer ein schlechtes Bauchgefühl dabei gehabt und gedacht, oh nee, irgendwie muss das ja auch anders gehen, weil es wird ja auch nicht wirklich besser. Erst als ich dann mal ein Buch zum Klickertraining gelesen habe, hat es bei uns als Team echt den Durchbruch gebracht. Ne? Eigentlich bin ich mega froh, ihn auch als Ersthund gehabt zu haben, denn ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt. Der hat mich zwar mal wieder auf die Palme gebracht, aber ja, es war wirklich ein guter Lehrmeister, auch um wirklich vieles entspannt zu sehen. Und ja, mit ihm habe ich dann auch tatsächlich meine ersten Agi-Turniere gelaufen, und zwar in der Seniorenklasse, also mit unseren nicht vorhandenen Training. Vorher ging es ja auch noch nicht, weil wir noch keine BH hatten. Und dann war er schon ein bisschen älter. Und ja, das war dann irgendwie noch das i-Tüpfelchen nach dem Bestehen der BH. Und unser Highlight, wir sind ja mal Vereinsmeister geworden. Damals war das auch noch voll das Highlight. Und ja, aber ich glaube, so richtiges Training gab es da auch noch nicht. Also das war alles so ein bisschen do-it-yourself.
Okay. Ja. Man hat bis heute alles so sich verändert hat und passiert ist einfach, ne?
Ja, und ich habe jetzt aufgrund unseres Termins mal so ein bisschen zurückgedacht und habe gedacht, boah, das ist ja schon so lange her, so alt fühle ich mich noch gar nicht, dass das jetzt schon so lange her ist. Und ja, waren jetzt tolle Erinnerungen, die mal wieder hochgekommen sind. Ja, ja. Ja. Als ich dann während meines Studiums in meine eigene Wohnung gezogen bin, konnte ich mir dann auch endlich mal den Traum vom ersten eigenen Welpen erfüllen, weil na, dann so einen pöbelnden Junghund hattest als Ersthund, möchte dann ja auch gerne mal einen kleinen Welpen haben. Und darauf habe ich echt mega lang gewartet und es war auch super aufregend. Genau, dann ist Roka eingezogen, meine ungarische Moody-Hündin, war auch total aufregend, weil wir dann nach Ungarn geflogen sind und hier gab es ja noch gar keine Züchter und ja, war total aufregend und sie war wirklich mein Seelenhund und ihr Leben lang mein Schatten, also wirklich ein ganz besonderer Hund und bis dahin habe ich noch gar nicht gewusst, wie nah man so einem Hund stehen kann, also wirklich kein Vergleich zum Terrier. Also vorher dachte ich schon, der Terrier ist mal ein und alles, war er natürlich auch, aber dann kam das Moody-Mäuschen und die hat mir erstmal gezeigt, wie eng und kompromisslos so ein Hund einem sich anschließen kann. Also das war echt eine tolle Erfahrung. Ja. Und eigentlich sollte sie mein nächster Obedienzhund werden, zu meinem Schäferhund-Mädchen. Und sie hat sich aber auf Prüfung nie so richtig wohlgefühlt. Und durch Zufall sind wir dann tatsächlich zum Agi gekommen. Also mit ihr fing das richtige Agi dann irgendwann tatsächlich an. Und deswegen ist sie jetzt auch in meinem neuen Logo verewigt, weil mir das irgendwie eine Herzensangelegenheit war. Sie ist letztes Jahr gestorben und irgendwie habe ich so gedacht, ach nee, das muss irgendwie sich nochmal verändern und da muss auch unser Ursprung so ein bisschen rein und ja, deswegen ist sie dort jetzt verewigt und wird auch drin bleiben. Ja, Und damals, genau, sind wir zum Agi gekommen und da habe ich immer noch gedacht, ich habe das ja mit meinem Terrier so ein bisschen gemacht, ich habe immer gedacht, ach, das ist so einfach, so ein bisschen Hürden, Hopsen hin und her. Naja, aber tatsächlich ist das der Sport gewesen, geworden, an dem ich immer wieder an meine Grenzen komme und der mich extrem fordert. Und vielleicht ist Agi auch genau deshalb zu meiner Leidenschaft geworden. Also alles andere, so Obedience und so, das habe ich so gefühlt immer unter Kontrolle, das funktioniert. Aber im Agi ist halt einfach was anderes. Und dieses Gefühl, was ich mit meinem Hund als Teampartner im Agi habe, konnte ich tatsächlich bisher in keiner anderen Sportart so wiederfinden. Also da gibt es nichts Vergleichbares für mich. Ja, daher große Leidenschaft, große Liebe geworden. Ja, Roca war leider durch ihren angeborenen Leberschand gesundheitlich leider mal so ein bisschen eingeschränkt. Daher konnten wir im Agi nie so richtig zeigen, was in uns steckt. Aber auch durch sie habe ich unheimlich viel gelernt. Sie hat es mir halt auch nie so einfach gemacht und dafür sind wir doch ganz schön weit gekommen. Und ja, auch in dieser Zeit erinnere ich mich total gerne zurück.
Magst du uns da mal ein bisschen mehr mit reinnehmen? Du hast gesagt, angefangen, klar, auch ein bisschen der zeitbedingt damals über Leinenruck. Wo wart ihr dann? Wo warst du mit dem Hund? Wie lief das ab?
Mit Roca war ich dann ja schon, da fing, das war mein erster Hund, der gleich komplett mit Klicker, alles geklickert. War nachher dann auch nicht so positiv, wenn man alles über Freischäfing erarbeitet. Mit dem Hund darauf habe ich dann ein bisschen zurückgerudert und das nochmal ein bisschen mehr in Form gebracht. Aber auf jeden Fall eine ganz andere Ausbildung. Ich hatte jetzt auch nie so einen richtigen Trainer in dem Bereich. Ich habe auch alles viel selbst gemacht und das war für mich aber klar, dass sie alles über positive Trainingsmethoden lernt und ja, da gab es nicht das, was es früher gab. Ne? Aber das war dann ja auch schon einige Jahre hinten dran. Na gut, so lange dann auch wieder nicht. Also diese Trainer gab es ja auch noch lange und da bin ich dann aber irgendwann auch von weggekommen komplett. Weil es gab ja dann auch schon Alternativen oder man hat es halt für sich gemacht, ne?
Und bist dann ja auch relativ schnell schon selber als Trainerin eingestiegen, ne?
Genau, ich bin schon als Jugendliche quasi in dem Verein gleich als Trainer mit eingespannt worden und habe dann schon die Basisgruppen trainieren können und habe dann, genau, als ich Turnierhundsport angefangen habe, wurde ich dann natürlich auch gleich Turnierhundsporttrainer, habe dann das Training immer geleitet. Als ich Obedience angefangen habe zu machen, das war damals ja auch noch relativ neu, war ich dann natürlich auch gleich Obedience-Trainer und habe die Teams begleitet. Also so hat sich das immer durchgezogen.
Wie ist das als Jugendliche deutlich Älteren was beizubringen?
Schwierig. Aber ich war auch früher immer total schüchtern. Ich habe eigentlich auch gar nicht groß mit Leuten gesprochen. Also wirklich, ich habe mich nicht getraut zu telefonieren und das glaubt man heute vielleicht nicht mehr so, aber das war für mich eine Riesenaufgabe. Ich wurde da einfach so reingeschmissen, hier mach mal. Aber ja, man wächst daran, ne? Also ich glaube, mir hat das unheimlich viel gebracht.
Wahnsinn, welche Chancen Hundesport vollkommen außerhalb vom Hundesport mit sich bringt.
Ja, man sollte die Jugendlichen auf jeden Fall weiter fördern.
Hatten wir ja schon. Keine Zäune, Ausrufezeichen.
Ja, genau.
Cool, Merit. Und dann kam aber noch ein weiterer Hund dazu.
Genau. Ich kann ja noch mal einmal kurz zurückgreifen. Mit Roca bin ich 2009. Wir haben ja Agi gemacht, aber wir kamen auch zum meiner zweiten Leidenschaft, dem Rallye Obedience, und zwar 2009. Da kam er das erste Mal damit in Kontakt und ich fand das so als Alternative zum Obedience ganz spannend, weil sie da ja immer so einen Stress hatte mit gerade mit den Distanzübungen und sie wollte halt immer bei mir sein. Und dann hat der Henk Buren im Norden das erste Rallye-Obedience-Seminar mit seinem selbst erstellten Regelwerk gegeben. Und wir haben dann einen Tag Seminar und einen Tag Turnier bei ihm gemacht. Und dann war es um uns geschehen. Also Boca fand das so super. Sie ist dabei richtig aufgeblüht. Und deshalb haben wir da auch richtig Feuer gefangen. Und das Lustige ist, Den ersten Kontakt mit Rallye Obedience hatte ich als Trainer im Verein, damals noch bei den Standard-Unterordnungstraining. Das wollte ich ein bisschen auflockern und habe dann schon mal viele Jahre vorher so ein Parcours aus dem Internet beziehungsweise Schilder aus dem Internet genutzt und den ganzen riesigen Hundeplatz mit Rallye Obedience-Schildern zugestellt und habe dann mit den ganzen Teilnehmern trainiert und die fanden das damals schon richtig cool. Und viele Jahre später kam dann halt dieses Seminar und ich habe gesagt, boah, sowas gibt es ja nicht richtig. Der Henk hat das dann auch überhaupt erst in Form gebracht und gesagt, so, wir starten da jetzt mal mit. Und ja, so hat das angefangen. Da haben wir dann die ersten 11 Turniere in Norddeutschland gemacht, weil es gab ja noch gar keinen Rallye Obedience und wir haben das alles privat und ganz ohne Verein gemacht. Und so habe ich dann auch angefangen, Rallye Obedience Seminare zu geben, so wie ich das dann halt in anderen Sportarten mit dem Obedience als Trainer war ich dann natürlich auch im Rallye Obedience irgendwann in der Trainerfunktion ganz automatisch irgendwie. Und da es dann so viel Nachfrage gab, habe ich mich dann tatsächlich mit den Seminaren irgendwann selbstständig gemacht. Wobei mein allererstes Seminar war tatsächlich ein Klicker- und Obedience-Seminar in Ungarn 2008. Das muss ich mich gerade dran erinnern. Da war ich mal beim internationalen Moody Camp bei meiner Züchterin und da habe ich tatsächlich mal das erste Seminar gegeben, ganz frisch und unvorbereitet. Und so kam ich dann irgendwie dazu, dass mir das Spaß gemacht hat und ich dann auch im Rallye dazu gekommen bin.
Verrückt. Jetzt haben wir in diesem Podcast noch nie über Rallye gesprochen. Magst du uns ein bisschen mitnehmen und den Zuhörern ein bisschen erklären, wie das Ganze aussieht?
Ja, Rallye Obedience ist quasi Fußarbeit, Übungen, Sitzplatz, Steh mit den Hunden, Drehungen im Fuß in einem Parcours. Also eigentlich, früher hat man immer gesagt, es ist so ein bisschen wie Unterordnung im Agility-Parcours. Also du hast verschiedene Stationen, an denen machst du Übungen und du hast quasi einen festgelegten Parcours, den du der Reihe nach abarbeitest. Und an jedem Schild wird dir gesagt, was du zu machen hast. Und dann gibt es einen Start und ein Ende und innerhalb dieses Parcours bewegst du dich halt. Und es ist auch wie im Agi, dass du halt jedes Mal im Turnier einen anderen Parcours hast. Du hast dann auch eine Parcoursbegehung, schaust dir das ohne Hund an. Allerdings hast du da 10 Minuten Zeit, aber du brauchst ja auch ein bisschen länger. Und dann startest du mit deinem Hund und hast dann auch einen Versuch, den Parcours durchzuarbeiten.
Musst du es auch auswendig lernen oder bleiben diese Stationen beschildert quasi?
Ja, die bleiben beschildert, aber in den höheren Klassen hast du dann durchaus auch mal Schilder, die dir im Rücken stehen, wenn du den Hund abrufen musst. Und dann stehen dann noch verkettete Schilder als Mehrschildübung und die musst du dir dann auch durchaus mal merken, weil außer du hast einen Hund, der sitzt die ganze Zeit brav vor dir und du kannst ihn nochmal umdrehen obenrum. Aber ja, können nicht alle Hunde und Menschen.
Okay, krass. Und diesen Sport hast du dann quasi hier in Deutschland mit aufgebaut.
Genau.
Verrückt, da musst du uns jetzt deutlich mehr mit reinnehmen, weil ich glaube, ich habe auch bisher wenig Leute hier, die irgendeinen Sport in diesem Land ja, mit aufgebaut haben oder ihn mit hierher gebracht haben. Eben hast du schon ein bisschen angefangen. Du hast gesagt, 11 Turniere privat organisiert in Norddeutschland. Wie wurde das Ganze dann so groß, wie es heute ist?
Das ging unheimlich schnell. Also die ersten, wir hatten schon relativ schnell auch sehr viele Starter. Müsste ich jetzt mal nachschauen, aber das waren auf jeden Fall ganz schnell 30 oder 40 Starter, die dann dabei waren, weil das halt einfach so die erste Sportart war, die so mal was anderes, ne? Nicht nur Fußlaufen geradeaus und BH-Training, sondern für die Hunde auch was Cooles und Spannendes. Und ja, das hat eingeschlagen wie eine Bombe, weil du konntest deinen Hund helfen. Man kann kommunizieren, man kann sagen, so komm, wir machen jetzt hier Fuß und jetzt drehen wir links und jetzt setzt du dich hin und du kannst halt auch, hast viel mehr Möglichkeiten. Das war halt einfach so was ganz anderes im Vergleich zu dem, es gab ja nicht viel, es gab Turnier und Sport, Obedience, BH-Training, ist halt alles relativ steif, sag ich mal, gewesen, ne? Und dann kam Rallye Obedience und das hat so viele, das war eigentlich auch der Sinn der Sache, dass es genau die Teams abholt, die sonst keinen Platz irgendwo gefunden haben oder sich nicht finden konnten, ne? Die einfach Spaß mit ihrem Hund haben wollten und ja, mal was Neues, was du auch unterwegs üben kannst. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das ging relativ schnell, dass dann der DVG mit eingeschaltet wurde, es ein richtiges Regelwerk kam. Gab mehrere Regelwerke zwischendrin. Und irgendwann wurde es so groß, wie es jetzt ist. Also jetzt inzwischen dürftest du ja gar keine privaten Turniere mehr organisieren. Das ist jetzt natürlich durch die Richterschulung und alles vereinsgebunden. Aber damals haben wir das alles in einer Zwei-Mann-Show gemacht. Also in Reithallen schon und richtig super professionell. Also das war super. Also hat richtig viel Spaß gemacht.
Verrückt, wirklich, total verrückt. Krass. Und begleitest du den Sport heute noch in seiner Entwicklung oder bist du rausgegangen?
Ich bin irgendwann ausgestiegen, weil es einfach auch zeitlich, also es gibt ja Leute, die sich dann damit befasst haben, Gremien, einen Ausschuss sozusagen. Und da bin ich irgendwann ausgestiegen, weil mir war ja wichtig, dass ich auch den Sport mit meinem Hund mache. Und mir bringt halt einfach das Training mit den Teams unheimlich viel an Mehrwert und an Spaß. Und ich wollte mich nicht mit dem ganzen Regelwerk befassen, weil irgendwann hast du dann auch keinen Einfluss mehr. Ne? Also ganz zu Beginn, die ersten Regelwerke haben wir noch zusammen erstellt und verfeinert, aber irgendwann wurde es so groß. Das war dann irgendwie für mich dann der Punkt, wo ich gesagt, nee, Richter möchte ich auch nicht werden. Ich bin halt mehr der aktive Starter mit dem Hund selber und genau, und meine Leidenschaft ist halt mehr, dass ich andere Teams da auch unterstütze.
Sehr cool. Eine Frage noch, weil mich einfach wirklich interessiert. Wie erstellt man denn so ein Regelwerk? Da sitzt man bei jemandem in der Küche und überlegt sich mal, wie das sein könnte.
So ungefähr. Nein, der Henk hat das ganz zu Beginn. Es gab mal eine Internetseite oder ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, Spaß mit Hund.de und da gab es halt schon mal diese Schilder. Und ich weiß auch nicht, ob es da schon mal so eine Art Regelwerk gab, aber der Henk Buren, das ist halt ein Holländer, der aber in Süddeutschland wohnt, der hat sich das irgendwie mal zur Aufgabe gemacht und hat gesagt, er findet das so cool und er hat sich so ein amerikanisches Regelwerk genommen, das gab es ja schon in einigen Ländern und hat das dann so angepasst und das erste Regelwerk mal erstellt, um einfach für seine Teams was zu haben, wo man sich mal messen kann, nicht nur trainieren kann, sondern wo man einen kleinen Leitfaden hat, um sich zu messen. Und daraus ist dann immer alles weitere gewachsen tatsächlich.
Verrückt, krass, wirklich. Also sehr, sehr cool. Ich bewundere das zutiefst, wenn Leute einfach mal so irgendwo anfangen und ja, einfach mal was auf den Weg bringen und einfach mal machen. Also echt cool. Aber wir sind ein bisschen abgeschweift. Lass uns zurück.
Zum nächsten Hund.
Ja.
Der nächste Hund, der vor 11 Jahren noch dazu gestoßen ist, ist der Border Collie, der Sean, wie Sean das Schaf, den hat mein Freund mit in die Beziehung gebracht. Den kennen ja auch einige, mit dem habe ich auch viel gemacht. Der hat es mir leider auch nicht so einfach gemacht. Der ist nicht so easy im Umgang, hat keine guten Nerven und irgendwann haben wir uns zusammengerauft und ich habe natürlich nicht die Finger von ihm lassen können und gesagt, nee, der muss auch was machen. So, Hund nur so haben als Hund kann ich irgendwie nicht, der musste irgendwie was machen und dann haben wir erstmal angefangen, BH-Training zu machen, über Fuß laufen und ja, dann hat er das tatsächlich geschafft und ich habe gedacht, wow, wird ja doch noch mal was. Habe dann ja überlegt, was mache ich denn mit ihm? Und dann habe ich natürlich, weil ich dann auch mit Roka ja schon aktiv im AG war, habe ich mit ihm Agility gemacht. Aber das war für ihn so mit seinen Nerven nicht so der passende Sport. Ich bin eine Saison gelaufen, aber der ist trotz intensivem Impulskontrolltraining immer so hochgefahren, dass das für ihn dann auch nicht gesund war. Und deswegen habe ich ihn dann da wieder rausgenommen, weil das war dann auch leicht gefährlich für meinen Schenkel und einige wissen noch, wie oft er mir doch die Hose zerlegt hat, wenn ihm was nicht, wenn er irgendwie zu sehr im Stress war und den Stress konnte ich ihm in dem Moment aber halt auch nicht nehmen und deswegen haben wir uns dann entschieden, zu hüten und Rallye Obedience zu machen und seine Passion war tatsächlich dann auch englisches Obedience. Also wir haben uns da wahnsinnig gut in Fußarbeit reingearbeitet. Das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Hoopers fand er ganz gut, obwohl das halt auch schon sehr grenzwertig war von der Motivation für ihn. Ja, und er war tatsächlich in den letzten Jahren mich dann zum Mantrailing gekommen und er ist ein extrem guter Mantrailer gewesen und das hat er dann bis zur Rente wirklich sehr ausführlich gemacht und er war ganz glücklich mit. Und ja, so schwierig der Hund auch war, aber als zum Arbeiten war halt echt eine Maschine. Ne? Also wenn der bessere Nerven mal gehabt hätte und also noch hat, also er ist noch unter uns, jetzt 13,5, wird bald 14 und wenn man ihn jetzt immer noch mal aktiviert und sagt, komm, wir gehen noch mal einen Tunnel laufen, dann muss ich immer noch aufpassen, dass er mir nicht in den Schenkel zwickt. Also er wird es wohl nie ablegen, den ganzen Tag sich nicht mehr bewegen, aber wehe, du aktivierst den Border Collie. Das macht halt schon wahnsinnig Spaß mit so einem Hund, aber man muss halt auch viel Yoga dabei machen, ne? Der hat schon richtig viel Power, also ja, das ist der Sean, unser Wilder. Und dann wollte ich danach eigentlich mal, oder parallel, hatte Roka noch, die konnte dann ja nicht mehr so irre viel immer machen durch ihre Krankheit und war mal sehr eingeschränkt. Sean war halt auch so schwierig, dass man was machen konnte, dann wurde er auch schon älter. Und natürlich wollte ich ganz gerne noch mal irgendwie einen Hund haben, um Agility zu machen, weil ich da so Feuer gefangen habe. Man sollte aber mal so ein ganz normaler Hund einziehen, weißt du, so einer ohne große Probleme und Sorgen. So ein ganz normaler, netter Hund. Das war mal mein Wunsch. Und dann ist 2013 Mace bei uns eingezogen, mein kleines Sheltie-Mädel. Und die ist wirklich mega lieb, ein absoluter Traumhund, total offen und umgänglich und halt genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Also die ist wirklich toll. Ja, die habe ich auch super gut im Agi ausgebildet. Wir sind auch relativ schnell in die A3 und haben gleich alles für die WM-Qualis zusammengesammelt. Und war total super. Rallye-Obedience war auch ihre Passion. Die ist einfach total süß. Die macht einfach auch alles total gerne. Aber ja, leider musste ich sie dann relativ schnell aus gesundheitlichen Gründen aus dem Agi rausnehmen, weil für mich halt, wenn der Hund nicht 100% fit ist, ich meine, sie ist jetzt nicht so, dass sie nicht gar nichts machen kann, aber es war für mich keine Option, mit dem Hund dann Agi zu machen, wenn der im Alltag schon nicht 100% klarkommt. Ne? Und deswegen habe ich leider schweren Herzens aufgehört mit Agi und habe dann auch lange Pause gemacht, weil wir halt zwei alte Hunde hatten und ich nicht nochmal in die Situation kommen wollte, zwei alte Hunde zu haben, weil halt auch einfach immer doppelte Sorgen sind im Alter, ne? Und deswegen haben wir halt lange gewartet und ich habe dann kein Agi gemacht, habe aber weiter auch Training gegeben und ja, dann ist Ib eingezogen vor 2,5 Jahren, meine Working Cocker Hündin. Und diesen Hund liebe ich echt abgöttisch. Die hat so eine krasse Persönlichkeit. Na, du weißt ja selber, wie es mit den Cockern ist. Die sind einfach sehr besonders und die ist echt der Wahnsinn. Und aber auch nichts für schwache Nerven, ne?
Ich sage immer, für einen Working Cocker kannst du locker 20 Border Collies daheim haben.
Das ist so. Also es glaubt mir ja mal keiner, alle immer, ach, wie schön und ach, so einen möchte ich auch haben. Ich so, überleg dir das gut. Du musst schon ein sehr tiefenentspannter Mensch sein.
Oh ja.
Ja, mit ihr laufe ich jetzt meine erste Saison im Agi und nebenbei macht sie halt noch Dummy. Sie ist übrigens mein erster Hund, der Rallye-Obedience total überflüssig findet. Ich war ja ganz traurig. Ich habe ja gedacht, klar, macht sie auch Rallye-Obedience wie alle meine Hunde, ne? Fußarbeit findet sie total überflüssig. Im Dummy geht's gerade noch so, weil sie dann weiß, sie kriegt dann gleich die nächste Aufgabe. Aber naja, dafür hat sie andere Qualitäten, wo sie echt glänzen kann. Ich mag halt auch keinen Sport mit einem Hund machen, der das nur so macht, weil er es macht oder weil ich das möchte. Das muss halt, der Hund muss halt auch irgendwie brennen dafür, ne? Und deswegen, ja, darf sie sich im Agi und im Dummy austoben. Und ich bin total gespannt auf alles, was noch so kommt jetzt mit der Kleinen.
Sehr, sehr cool, Meryl. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Und was ich richtig, richtig krass finde, durch die Bank weg, immer pro Hund. Finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Lass uns mal ins Jahr 2015 gehen. Denn das steht als einer der Meilensteine hier auf meiner sehr gut vorbereiteten Liste. Was ist 2015 passiert?
Also eigentlich fängt es schon mit 2014 an.
Ich lösche meine Liste und schreibe die.
Also ich kann dir ja nochmal kurz erzählen, wie ich überhaupt zu den Seminaren gekommen bin oder zum Hundetraining dann als richtiger Trainer, nicht nur im Verein. Angefangen hat es ja eigentlich mit den Rallye-Obedience-Seminaren, die ich dann live gegeben habe ab 2009, beziehungsweise mit dem Seminar in Ungarn, mit dem alles gestartet hat.
Okay, ganz kurz nach Ungarn reisen. Wie war denn dieses allererste Seminar?
Aufregend. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Es waren Teams aus aller Welt dabei und es gab noch nicht viel Obedience und es haben noch nicht viele geklickert. Und dann habe ich einfach mal so Freestyle darüber erzählt, wie ich das mache und es ist total super angekommen. Also ich habe da gute Erinnerungen dran.
Sehr cool. Und da so ein bisschen auch die Leidenschaft dafür entdeckt, das weitermachen zu wollen?
Ja, genau. Dann kam ja gleich Rallye Obedience kurz danach und dann bot sich das natürlich an, weil viele gesagt haben, boah, wie können wir das denn trainieren? Und ich hatte natürlich schon viel Erfahrung aus dem Obedience vorher mitgebracht und war dann erst auch total steif und so straight und nicht bewegen und ja, nicht helfen. Und irgendwie habe ich dann ganz schnell gemerkt, oh, man kann sich ja doch bewegen und seinem Hund helfen und das macht ja Spaß. Und dann konnte ich dann später auch schlecht wieder zurückrudern, als ich nochmal wieder englisches Obedience gemacht habe. Ja, ist halt schon sehr nett und ich habe dann einfach wahnsinnig viele Seminare gegeben, weil so viele Leute halt auch wissen wollten, wie man das machen kann und macht so viel Spaß zu sehen, wie sich die Teams entwickeln und wie viel moderner auch inzwischen trainiert wird und genau das zu vermitteln, lag mir halt wirklich sehr am Herzen, ne? Weil es war in dem Zeitraum halt, da fing das gerade an mit viel positivem Training, aber es war halt noch lange nicht bei allen angekommen und das ja, fing halt mit dem Rallye Obedience an. Und 2014 habe ich dann angefangen, durch Zufall als Agitrainer beim Hundetrainerteam Deutschland in so einer kleinen Hundesporthalle zu arbeiten. Ich hatte da so einen kleinen Wandel in meinem Privatleben und habe gesagt, so, beziehungsweise hat mein Freund gesagt, so, du musst jetzt mal das machen, was dir auch wirklich Spaß macht. So, und dann habe ich mich dort einfach, weil zufällig dort die Stelle ausgeschrieben war als Agitrainer, habe ich gesagt, so, ich bewerbe mich da jetzt einfach mal. Tja, am nächsten Tag war ich da und eine Woche später habe ich angefangen. Die hatten vorher auch noch kein Agi gemacht, hatten aber Geräte und haben einen Trainer gesucht und so bin ich dann zum Agitraining gekommen und habe da viele Jahre Training gegeben. Dort ist dann auch gleich meine erste super Erfahrung mit dem Steg gemacht, weil meine Fingerkuppe dem Steg zum Opfer gefallen ist. Ich habe mir mal meine Fingerkuppe am Steg abgetrennt beim Hochstellen. Ach so, als kleine Anekdote, was ich immer mit dieser Halle verbinde. Krankenwagen und Fingerkuppe wieder annähen.
Wir machen Gedanken um die Hunde beim Training.
Ja, und ja, das war so mein Einstieg zum Steg. Nein. Ja, seitdem bin ich beim Stegumbauen auch immer etwas panisch. Also wer das weiß, ich kann da auch immer nicht hingucken, wenn da irgendwie nicht alles auseinandergebaut wird und wieder zusammengeschraubt wird. Wenn das so einer hebt hoch, der andere baut die Füße drunter, kriege ich, nee, das kriege ich Schweißausbrüche.
Ja. Am verrücktesten finde ich, dass es anscheinend meine Stelle als Agility-Trainer irgendwo ausgeschrieben gab.
Ja, lustig, oder? Also das war auch echt so, in dem Moment, ich habe das nur gesehen durch Zufall, ich glaube sogar bei eBay Kleinanzeigen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und so fing alles an. Also dann auch das Live-Training im AG, das hatte ich ja vorher noch nicht gemacht, da habe ich ja selber nur für mich trainiert mit meinem Hund und da habe ich gesagt, gut, probieren wir das jetzt einfach mal. Und so kam das dann. Und ein Jahr später habe ich dann eine Anfrage von Dog-Coaches bekommen. Kennst du das noch? Mhm. Die Seite mit den, die Plattform mit den Online-Kursen, ob ich da nicht Online-Kurse für Rallye-Obedience anbieten möchte. Und damit ging es dann eigentlich los. Da habe ich dann meinen ersten Online-Kurs dort eingestellt und lief erst so ein bisschen spärlich an, weil gerade im Rallye-Obedience, das kannte ja gar keiner, ne? Und kurze Zeit später habe ich mich dann aber mit meiner eigenen Plattform selbstständig gemacht, einfach auch aus organisatorischen Gründen. Und dann lief das super. Und dann, genau, habe ich das mit Rallye-Obedience gemacht und eigentlich relativ kurz danach habe ich auch schon Running Contacts angeboten.
Verrückt. Nimm uns da mal ein bisschen mehr mit rein. Also gerne auch in die Rallye-Geschichten. Wie baut man so einen Online-Kurs auf? Wie geht man da ran? Wie macht man das? Wie betreut man dann die Teams? Auch das haben wir hier noch gar nicht so ausführlich im Podcast irgendwie besprochen.
Ja, also viele denken ja immer, jo, Online-Kurs macht das schnelle Geld, ne, ohne viel Arbeit. Bei mir ist es nicht so. Also schön wäre es, aber das ist irgendwie auch nicht meine Mentalität, warum ich Online-Kurse gemacht habe. Eigentlich mache ich die Trainings immer, die Seminare live und online, weil ich halt auch ganz gerne möchte, dass die Teams da was von haben. Und ja, den ersten Kurs, wie habe ich das gemacht? Ich habe, das war auch so eine forenbasierte Plattform. Ich habe mir erstmal überlegt, okay, was willst du überhaupt jetzt den Leuten zeigen? Ich habe dann erstmal gesagt, okay, wir machen Infos übers Regelwerk, was ist wichtig, alle möglichen Theorieinformationen, theoretischen Informationen. Die habe ich zusammengetragen und erstmal versucht, in Form zu bringen, so dass man da auch irgendwie sich durcharbeiten kann. Kannst ja nicht dann 5 Seiten Text machen und das liest sich ja eh keiner durch. Also es muss knackig sein und kurz, aber auch nicht zu kurz. Es muss alles drin sein. Das ist immer so ein bisschen die Herausforderung. Ja, und dann habe ich mit einer Freundin und ihren Hunden, ich glaube, bestimmt 3 oder 4 Tage in der Hundesporthalle gestanden und gefilmt mit noch einer so einer, da gab es noch kein Smartphone und so, alles noch mit der Kamera und 1000 Versuche. Die armen Hunde, die haben also so hart geackert an den Tagen, damit wir dann zu jeder Übung im Rallye-Obedience, und das sind viele, erstmal Videos haben, wie sieht das aus. Dann habe ich gefilmt, wie ich meine Füße in den Winkeln setze, in allen möglichen Variationen, was sehr wichtig ist im Rallye. Dann das alles zusammengeschnitten, also da bist du wahnsinnig lange dabei, zusammenschneiden, dann nochmal teilweise was in Zeitlupe einbasteln, dann dazu Texte schreiben. Ja, als das dann irgendwann soweit fertig war, kamen dann die ersten Teams in den Kurs, kann sich dann halt ganz normal anmelden. Dann hat jeder Teilnehmer seinen eigenen Bereich, in dem man dann einfach sagt, hallo, ich bin der und der und habe den und den Hund und ich möchte gerne das und das machen. Und dann fangen wir an. Dann habe ich das so aufgebaut, dass man das erstmal nach Lektionen durcharbeiten kann, dass man sagt, okay, wir starten mit Lektion 1 und dann filmt man sich, arbeitet das durch und dann stellt man mir das Video ein, entweder per YouTube und dann per Link und dann kann ich mir das anschauen und dann gebe ich dazu halt mein Feedback ab und die nächsten Hausaufgaben. Anfangs haben wir das halt sehr lektionsbasiert gemacht. Man musste erstmal so ein bisschen in Form kommen, wie man da am besten miteinander arbeitet. Aber über die Jahre ist es jetzt einfach, also ist der Kurs an sich eigentlich nur noch die Grundlage. Und alles andere ist total individuell. Ich habe ganz viele Teams, die kommen inzwischen und sagen, gerade im Rallye-Obedience habe ich noch ein paar Teams, die schon lange Jahre bei mir im Training sind, die einfach sagen, so, ich muss jetzt hier noch ein bisschen dran arbeiten, da noch ein bisschen dran arbeiten. Dann schicken sie mir Videos, dann sage ich, okay, mach so und so, probier mal das aus. Und über die Jahre haben sich natürlich auch viele Trainingstipps, Videos, die ich erstellt habe, immer weiter wurde immer weiter ergänzt alles und hast halt jetzt eine riesengroße Plattform, wo du gucken kannst, möchte diese Übung trainieren, wie baue ich die auf, wo du danach lesen kannst und gucken kannst, ne? Genau, und es ist halt wahnsinnig intensiv.
Verrückt, woher kannst du das?
Das weiß ich auch nicht. Ich mache es einfach intuitiv und aus dem Bauchgefühl heraus, so wie ich halt auch in den Live-Seminaren mit meinen Teams arbeite. Also ich bin da halt sehr emotional dabei und mache alles aus dem Bauchgefühl raus. Und wenn ich den Hund sehe, versuche ich da auch die Emotionen aufzunehmen. Was braucht der Hund gerade? Was braucht der Mensch vor allem auch gerade? Manchmal ist es ja auch so, dann gebe ich einen Tipp, wo ich meine, okay, für den Hund wäre es ganz gut. Aber wenn sich der Mensch damit nicht wohlfühlt, bringt es das ja auch nicht, ne? Und dann muss ich dann nochmal Alternativen aufzeigen. Das hat sich tatsächlich einfach so über die Jahre entwickelt.
Verrückt, total. Switchen wir mal rüber zu dem Running-Kurs. Und ich will an der Stelle echt nichts Falsches sagen, aber du warst wahrscheinlich eine der ersten, die in Deutschland einen Online-Running-Kurs rausgebracht hat.
Ganz genau kann ich es tatsächlich auch nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall in Deutsch gab es, glaube ich, noch nichts zu der Zeit, weil deswegen habe ich es überhaupt auch erst angeboten. Mit den Runnings habe ich ja schon vor 10 Jahren ungefähr angefangen, mit Ruka, mit der Moody-Hündin. Und zwar habe ich bei der Katrin Werdin die Runnings an der Wand gelernt. Das war halt auch aus der Not heraus geboren, weil die gestoppten Zonen im Turnier nicht mehr funktioniert haben, wie das halt immer so ist, ne? Also mir ging es da ja genauso wie vielen heute noch. Und genau, dann haben wir am Steg später nochmal umgestellt mit Silvia Drückmann. Das war, glaube ich, so damals die Koryphäe auf dem Bereich. Und war aber halt schon mit ihrem damaligen System extrem zeitaufwendig und auch sehr viel Verschleiß für den Hund, sage ich jetzt mal, ne? Also es war jetzt damals super, aber schon immer sehr frustrierend und man musste selber auch schon eine hohe Frusttoleranz haben. Und Ja, das waren so meine ersten Schritte mit den Runnings. Und dann habe ich ja Mace bekommen, die Sheltie-Hündin, und mit ihr wollte ich halt gleich alles richtig machen. Und so kam ich irgendwie zu Bonnie Quick in England. Die hatte so ein bisschen Online-Kurse mal angeboten, aber auch nicht viel. Sie hatte aber als einzige Trainerin damals eine Methode mit dem Target, und ich wollte halt nichts Silvia hat es ja mal so gemacht, mit Ball schmeißen und so. Und wenn du halt keinen super verfressenen Hund hast, wo du irgendwie mit dem Futterautomat arbeiten konntest, den gab es damals, glaube ich, das war gerade so die Anfänge mit Futterautomaten überhaupt. Und da musste halt immer alles mit Ballwerfen machen. Und das war für meine Hündin halt jetzt nicht so das Nonplusultra. Und bei Bonnie fand ich halt super, dass die mit einem Zugpunktgerät arbeitet. Und so bin ich dann zu ihr gekommen, habe dann auch relativ früh angefangen, schon mit 6 Monaten, weil ich gesagt habe, ich möchte es gleich dann richtig machen. Und habe dann aber ganz schnell gemerkt, es war mal so modulmäßig, also ich musste das nicht, habe dann mal ein Modul gebucht und dann das nächste. Und habe dann aber gemerkt, okay, man kann gar nicht so schnell vorankommen, vor allem mit so einem jungen Hund. Und habe dann so wirklich so ein Modul gemacht, 1 Monat lang, dann habe ich 3 Monate Pause gemacht und dann das nächste Modul und erstmal die ganze Bodenarbeit. Und das war damals halt auch noch sehr spärlich alles, ne? Also das war jetzt noch nicht so aufwendig, wie ich das jetzt mache inzwischen. Und irgendwann als sie dann über ein Jahr alt war, bin ich dann an den Steg gegangen und es hat alles so super funktioniert zu den damaligen Verhältnissen. Und mich hat halt der Aufwand mit dem Tage total überzeugt. Gab ja noch nicht so viele Alternativen damals. Naja, und viele Leute haben mich dann halt auch gefragt, wie ich das gemacht habe. Und Bonnie hat halt online nicht so wahnsinnig viel angeboten und Feedback dauerte halt auch schon mal ein paar Wochen. Also das war noch nicht so, wie es heute ist. Heute geht das super schnell auch bei ihr. Aber damals war es halt dann noch nicht so mit den Online-Kursen. Und dann kam ich irgendwie mit Bonnie auf die Idee, weil ich auch gesagt habe, Mensch, ne, willst du nicht ein bisschen mehr machen? Und hat sie gesagt, ja, mach das doch auf Deutsch. Und so bin ich dann dazu gekommen, weil ich ja auch den Rallye-Kurs da gerade gestartet hatte. Und dann habe ich den Kurs gestaltet und auf Deutsch gemacht, erst noch mit teilweise ihren Inhalten. Und haben wir das quasi so in Gemeinschaftsarbeit gemacht. Also sie hat ihr Konzept zur Verfügung gestellt, ich habe das Training gegeben. Aber es hat sich natürlich so relativ schnell rauskristallisiert, dass ich dann mit meinen eigenen Hunden und mit meinen Teams natürlich wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt habe und das Konzept komplett ausgebaut und verfeinert habe. Und die alten Hunde mussten alle nochmal herhalten und haben alle super Runnings, obwohl sie die teilweise nie im Turnier gezeigt haben. Aber die können heute, hätten sie immer noch alle Runnings gekonnt. Und so hat sich das dann bis heute entwickelt. Ne?
Und wenn man heute auf deine Seite klickt, war etwas erstaunt, aus wie vielen Lektionen und wie vielen Videos dein Kurs heute besteht. Magst du das mit reinnehmen?
Ja, ich habe ja bisher immer nur individuelles Training gemacht, also wirklich nur 1:1 Training. Und meine Teams sind ja mindestens ein Jahr in der Regel bei mir, wenn nicht sogar noch länger, weil wir halt einfach, ich mache keinen Kurs und sage so, du hast nur 3 Monate und dann weg. Also ich möchte die Teams auch länger betreuen und manchmal hast du ja auch mal eine Pause, weil du sagst, okay, läufst jetzt erstmal die ersten Turniere, danach machst du einen Schritt weiter, dann kommen die wieder. Und ich habe halt wirklich in den meisten Fällen eine ganz langjährige Beziehung mit meinen Kunden und mit den Teams und das macht es halt wahnsinnig spannend, aber ich kriege halt auch nicht so wahnsinnig viele neue Teams unter, weil ich mich ja auch nicht mehr als aufteilen kann. Also es ist irgendwo musst du dann auch die Grenze setzen. Ich sitze so schon Tag und Nacht am Computer und betreue alle, mache ja auch noch mein Live-Training hier einmal die Woche vor Ort und da musst du halt leider irgendwann eine Grenze setzen und dann habe ich, ich fand es dann halt so schade, dass ich nicht mehr so viele neue Teams aufnehmen kann, weil ich habe mehr Absagen erteilen müssen als Zusagen und es tat mir dann halt auch total leid. Und ich habe mich lange gewehrt, dann einen passiven Kurs zu machen, weil ich immer gesagt habe, nee, ich habe so viele Teams aus anderen Kursen bekommen, die da nicht zurechtgekommen sind, die ich dann wieder aufbauen musste, nochmal von vorne. Ich habe gesagt, das möchte ich aber so nicht. Ich möchte, wenn jemand bei mir passiv trainieren würde, dass das auch funktioniert. Da wären wir wieder bei das schnelle Geld machen für irgendwie einen Kurs dahin zimmern. Und das war für mich halt keine Option. Und Deswegen habe ich den Kurs letztes Jahr ein halbes Jahr lang neben dem ganzen Online-Training komplett überarbeitet. Das war wirklich, also wer das mitbekommen hat, weiß, dass ich da auch nicht viel zu gebrauchen war nebenbei. Da sind wirklich 40 Lektionen bei rausgekommen, über 100 Videos mit jeweils verschiedensten Hunden, die ich zusammengeschnitten habe. Und also du hast immer eine Beschreibung, ein Bild, ein Video zu diesem Schritt. Und das war mir halt total wichtig, dass man wirklich alles auch im Video hat. Und dann auch möglichst vielleicht noch mit verschiedenen Hunden. Und da bin ich meinen Kunden auch sehr dankbar, dass ich auch deren Videos benutzen konnte teilweise. Und wir so eine super coole Sammlung haben. Und viele Leute sich halt auch wiederfinden, weil ich habe halt nicht nur die Crack-Hunde, die von sich aus das alles anbieten. Ich habe halt ganz viele Teams mit so normalen Hunden, die nicht immer so motiviert sind oder die sich nicht so gut konzentrieren können oder nicht so erfahrene Menschen oder naja, so ganz normale Hunde, ne, die auch, wo man auch irgendwo mal an seine Grenzen kommt. Bei meinen Hunden ist das ja nicht anders. Also ich habe auch keine Hunde, wo ich sage, uns fliegt das alles zu. Und ich habe jetzt die super besten Runnings, nur weil ich Trainer bin, weil mein Hund genauso Sorgen und Mühen hat mit dem Thema wie ein anderer Hund auch. Ne? Also ich habe aber auch ganz viele Ausnahmehunde, die einfach sagen, jo, mache ich einfach und super. Also das kann man natürlich immer so genießen, aber das ist nicht die Regel. Ne? Und deswegen war mir das so wichtig, dass ich das so kleinschrittig auch mache. Und ich habe mich dann entschieden, einen passiven Kurs anzubieten. Aber der musste dann halt auch so sein, dass ich es auch vertreten konnte, dass man da irgendwie Schritt für Schritt durcharbeiten kann. Schritt für Schritt ist natürlich auch wieder nicht so einfach, weil es ja auch nicht immer auf jeden Hund passt. Aber durch die Erfahrung passt das Grundgerüst halt so ziemlich auf viele Hunde und ich habe aber noch FAQs und was ist, wenn dein Hund das jetzt hier so nicht macht, dann kannst du das so und so machen und alles das, was ich über die vielen Jahre jetzt an Erfahrung habe, habe ich halt auch mit den ganzen Fragen und Antworten versucht, da in einen Kurs zu stopfen und deswegen ist ja auch so umfangreich geworden und ich muss aber sagen, ich bin total happy mit dem Kurs. Also die ersten Teams, die es jetzt durchgearbeitet haben, auch alleine, die sind super gut damit zurechtgekommen. Was mir wichtig war, dass das halt nicht so anonym läuft. Ne? Also die Leute buchen den Kurs, ich sehe die nie wieder. Also ich sehe nur einen Namen, aber das war's dann. Du kannst halt auch Fragen stellen im Kurs, aber so viele Fragen kommen in der Regel ja auch nicht. Deswegen haben wir noch eine Facebook-Gruppe, wo alle Teams drin sind, also die aktiven und die passiven. Und du kannst halt noch Feedback dazu buchen. Und ich habe das auch so gemacht, dass wir dann auch telefonieren, weil ich es einfacher finde, mal eben eine Viertelstunde zu quatschen, dann kann ich einfach viel mehr Fragen noch beantworten und einfach, man kommt einfach, wenn man sich sonst nicht so sieht oder nur mal ein Video in der Facebook-Gruppe sieht, was ich ganz gut finde, weil dann sehe ich die Teams schon mal so ein bisschen und verfolge die natürlich auch parallel, das finde ich immer ganz schön, aber dann habe ich schon mal so einen Eindruck und es ist persönlich einfach netter und ich muss sagen, einige Teams buchen das einfach jeden Monat einmal, um einfach zu wissen, ob es passt und ob sie so weitermachen können und ich bin da ganz happy mit, weil viele Teams auch tatsächlich sehr dankbar waren, dass sie überhaupt jetzt den Kurs machen können, weil auch viele Teams auch einen deutschen Kurs suchen. Also der Deutsch ist halt schon noch gefragt, obwohl es auch viele internationale, sehr coole Kurse gibt.
Verrückt, Merit. Das klingt nach einer ganzen Menge Gedanken gemacht. Sehr, sehr viel Gedanken gemacht.
Ja.
Und sehr, sehr viele Stunden Arbeit da reingesteckt, um irgendwie das Optimum rauszuholen. Magst du uns mal aus deiner Sicht Vor- und Nachteile von Online-Kursen sagen?
Ja, also Vorteile überwiegen natürlich. Ich liebe ja Online-Kurse. Ich mach ja selber auch so gerne Online-Kurse mit. Und es ist einfach, also ich finde es viel intensiver. Also wenn ich hier, ich habe ja auch meine Teams hier vor Ort, die einmal die Woche bei mir trainieren. Und die Runnings machen wollen, machen ja auch nicht, nur weil sie bei mir trainieren, alle Runnings, die Runnings trainieren wollen, machen auch alle den Kurs, weil es einfach nicht reicht, nur einmal die Woche im normalen Training, wo sie ja eigentlich nur 20 Minuten am im Grunde trainieren bei mir, kriegen wir das ja nicht hin. Und das funktioniert richtig super, weil du das halt als ja viel intensiver machen kannst. Ich kann dann alle 2 Tage drauf gucken oder gerade am Anfang machst du ja jeden Tag mal eine Kleinigkeit und dann sage ich gleich so hier und da Hausaufgaben für nächstes Mal und dann kommst du halt so super voran. Also es ist einfach so intensiv. Die Teams, die ich jetzt alle betreue, wenn ich die das erste Mal in live sehe, wie jetzt auch wieder am Wochenende, man fühlt sich so, als kennt man sich schon ewig, nur weil man online zusammengearbeitet hat. Also auch wenn ich Teams mal auf dem Seminar sehe, wenn ich zum Verein fahre, wo ich 2-mal im Jahr hinfahre und ich sehe dann beim 2. Training im Jahr, Mensch, habe ich dir doch schon letztes Mal erzählt, warum machst du das jetzt nicht so und so? Ach ja, habe ich schon wieder vergessen. Ne? Ist ja normal passiert, wenn man sich vielleicht nicht aufschreibt oder nicht dranbleibt und das habe ich halt im Online-Training nicht. Ne? Im Online-Training bin ich immer dran. Ich mache das ja auch immer das ganze Jahr über. Also man ist ja immer verfügbar sozusagen. Und es ist einfach, ich kann direkt eingreifen, wenn irgendwas nicht passt oder direkt sagen, jo, nächsten Schritt. Und ja, es ist einfach so intensiv. Nachteil ist natürlich, gerade auch mit dem Stegtraining, dass du natürlich auch die Möglichkeit haben musst, das zu machen. Wobei du halt auch viel ohne eigenen ohne eigenen Steg und so machen kannst. Aber gerade auch im Rallye-Obedience kannst du ja alles zu Hause machen. Aber man muss sich halt auch selber motivieren. Also ich motiviere die Teams auch, wenn ich mal 4 Wochen nichts von denen lese oder 2 Wochen, je nach Team, frage ich halt auch schon mal nach. Ich so, hier, was, wie sieht's aus? Und danach, ja, und das Wetter und manchmal, ne, wie es halt so ist. Aber da muss man sich halt wirklich selber motivieren. Und das ist, glaube ich, der größte Nachteil. Und natürlich die Technik, wobei heutzutage kriegt man das ganz gut hin und da helfe ich natürlich auch. Wie filme ich was? Mit dem Handy geht das ja so einfach heute ein bisschen was schneiden. Es muss ja auch nicht super perfekt geschnitten sein, nur dass man den Leerlauf raus hat, bei YouTube hochladen und den Link einstellen. Ne? Das ist ein Stativ, kann man sich für 20 Euro kaufen und hinstellen. Ja, also das das ist für viele schon noch eine Hürde und das dann auch noch die Zeit noch zu investieren, das zu machen nach dem Training, wobei ich mir dann halt immer denke, okay, ich fahre sonst 1 Stunde zu meinem Training und wieder zurück und in der Zeit kann ich halt auch 1/4 Stunde, wenn ich das zu Hause mache, Videos schneiden. Ne?
Was glaubst du, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickeln wird? Glaubst du, es wird immer mehr in Richtung Online-Training gehen oder glaubst du, dass es eher wieder rückläufig sein wird? Was ist deine... Was glaubst du, wie sich das Ganze da entwickeln wird?
Ah, das ist schwierig zu sagen. Also es war ja natürlich ein großer Boom. Aber ich glaube, es hat sich so ein bisschen eingependelt, weil Online-Training ist ja schon eher ergänzend. Ich glaube, auch das Live-Training, ich sehe es ja selber bei mir, ich habe jetzt Ib zum Beispiel über Martina Klimesova aufgebaut mit dem kompletten 2-Jahres-Kurs sozusagen und habe nebenbei mit Bonnie Quick trainiert, weil einfach meine Top-Trainerin für meinen Hund und sie hat auch einfach so ein super Feedback und mit Gefühl arbeitet, also es passt halt einfach bei uns und da möchte ich nicht drauf verzichten. Ich mache sogar Physio online in England, also total verrückt, aber ich merke es ja hier auch selber, ich brauche halt auch einen Trainer, der mich in den Hintern tritt und dieses Persönliche und hier vor Ort und der mich nach dem Turnier mal betreut und eine Nachbesprechung macht, wie machen wir das nächstes Mal und das auf das möchte man ja eigentlich auch nicht verzichten. Also ich denke, beides in Ergänzung ist super.
Cool, sehr, sehr cool, Merit. Ich schaue auf die Uhr und wir sind schon super, super, super lange dabei. Ich danke dir total für alles, was du uns bis hierher schon mitgegeben hast und ich würde sagen, wir switchen mal eben kurz rüber zu kurze Frage, kurze Antwort. Hauen das noch eben rein und dann will ich dir auch gar nicht weiter deine Zeit stehlen. Also wirklich vielen, vielen Dank. Großartige Einblicke, die du uns hier heute gegeben hast.
Danke.
Starten wir. Agility ist für mich.
Leidenschaft.
Sehr cool. Lieblingsgerät.
Steg und Slalom.
Mein Hund, meine Hunde sind für mich.
Meine Familie.
Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
Nicht so viel denken, einfach machen.
Gefällt mir. Agility in Deutschland wird sich in den nächsten 5 Jahren?
Ja, da habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, was in 5 Jahren ist. weil ich lebe so im Hier und Jetzt und nehme es so, wie es ist. Und ja, ob es positiv wird, negativ, strenger, besser, schlechter, keine Ahnung. Es soll einfach Spaß machen. Und ja, ich hoffe einfach, dass es weiterhin meine Leidenschaft bleibt und auch andere Leute ich damit mal anstecken kann.
Sehr, sehr cool. Und ganz am Ende, Merit, was ich gerne jedem Agisportler sagen würde.
Habt einfach Spaß mit eurem Hund, nehmt nicht alles so eng. Es muss auch nicht alles immer perfekt sein. Wenn man einfach Spaß mit seinem Hund hat, der Hund motiviert dabei ist, dann kommt der Rest auch von ganz alleine.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Merit, nochmal für deine Zeit, für die Einblicke, die du uns heute hier gegeben hast. Ja, und für all das, was du für den Sport und auch für die anderen Sportarten bis heute schon gemacht hast. Vielen, vielen Dank.
Danke dir auch.